Wir können tariflich im Moment überhaupt nicht so viel fixen, was uns auf der anderen Seite genommen wird. Ganz ehrlich, ich finde, es muss halt ein Ende haben.
Dass nicht einfach ist, ach, ihr seid faul, arbeitet mehr und dann ist alles gut. Das genau. Ist halt nicht die Realität.
Dass die Preise jetzt nur einmal am Tag an der Tankstelle steigen, ich glaube, das empfinden manche als hohn, weil der Preis dann ja wirklich einmal am Tag richtig nach oben ging. Ja.
Und alleine, dass wir da mit an dem Tisch sitzen, machen wir, weil wir 2 Millionen im Rücken haben.
Egal ob an der Supermarktkasse oder an der Tankstelle, alles wird spürbar teurer. Das erleben wir gerade alle in unserem Alltag, besonders wir Beschäftigten. Uns erreichen gerade super viele Fragen und Rückmeldungen von euch zu genau diesem Thema. Und deshalb wollen wir uns heute hier in unserer Talkrunde, weil du zählst, genau mit dem Thema beschäftigen. Ich bin Jacqueline. Ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Schreibt uns eure Themen und auch eure Fragen in die Kommentare. Wir sammeln nämlich ganz fleißig, weil die nächste Aufzeichnung bald ansteht. Und abonniert gerne den Kanal. Ich darf begrüßen Christiane Benner. Wir fangen mal meine Frau an. Erste Vorsitzende der IG Metall, Nina Poppel, politische Content-Creatorin, Politikwissenschaftlerin. Und ihr kennt sie wahrscheinlich von ihrem Kanal Nini erklärt Politik. Und auch ganz herzlich Jürgen Kerner, zweiter Vorsitzender der IG Metall. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich riesig.
Und
lass uns direkt loslegen. Christiane, wir haben ja nachgefragt, wir haben viel Kommentare auf Social Media bekommen. Viele Beschäftigte schildern uns aktuell ganz konkret, wie sie die hohen Spritpreise in ihrem Alltag belasten. Ein Kollege hat uns geschrieben, aktuell beschäftigen sich alle Arbeiter mit den hohen Benzinpreisen, was tun. Andere berichten uns, dass Anschaffungen verschoben werden, dass Rücklagen ja immer weiter schrumpfen und sogar auch, dass ein Urlaub mal verschoben werden muss jetzt aktuell. Welche Reaktionen erreichen dich denn aktuell aus den Betrieben?
Im Grunde genommen genau das Gleiche. Es ist eine massive Verunsicherung und die Belastung nach der Corona-Zeit, muss man einfach mal sagen, was Lebensmittelkosten anbelangt, was gestiegene Energiepreise anbelangt, auch nochmal durch den Krieg, den wir haben, Russland gegen die Ukraine, gestiegene Mietkosten. Ich sag mal, die Leute haben da schon einfach ganz schöne Päckchen zu tragen. Und das jetzt mit dem Krieg gegen den Iran, das hat ja nochmal dazu geführt, dass jetzt die Mineralölpreise gestiegen sind, beziehungsweise ganz krass, du das an der Tankstelle einfach merkst, wenn du tanken fährst. Und ich kann das total nachvollziehen, was die Kolleginnen und Kollegen sagen. Und deshalb haben wir ja auch gefordert Richtung Politik als IG Metall, haben gesagt, unsere Mitglieder sind da wirklich in einer schwierigen Situation. Macht was, entweder macht ein Mobilitätsgeld oder macht was bei der Pendlerpauschale. Und da gibt's jetzt ja immerhin die Lösung, dass da pro Liter 17 Cent runtergenommen werden. Wir ärgern uns, weil wir irgendwie merken, komischerweise werden Preissteigerungen immer schneller weitergegeben als Absenkungen. Ich finde, da müsste man mal ernster mit den Mineralölkonzernen reden.
Ja,
würde ich erwarten.
Ich gebe dir recht, genau. Genau, du hast es gerade schon angesprochen, die Bundesregierung hat ein Energiesofortprogramm beschlossen. Da sind eben diese 17 Cent dabei. Der Preisdeckel kam ja schon vorher. Es wurde auch eben diese 1.000 Euro steuer- und abgabenfreie Energieprämie Entlastung beschlossen. Jürgen, wie schätzt du denn diese Maßnahmen ein? Ist das eine spürbare Entlastung für die Beschäftigten?
Also, dass die Preise jetzt nur einmal am Tag an der Tankstelle steigen, ich glaube, das empfinden manche als hohn, weil der Preis dann ja wirklich einmal am Tag richtig nach oben ging. Ja. Die 17 Cent Reduzierung, die helfen. Allerdings die Ansage, wir machen das für 2 Monate, ist zu kurz. Jedem ist klar, dass selbst wenn morgen Frieden unten in der Golfregion wäre, es dauert mindestens ein halbes Jahr, bis sich die Preise wieder einpendeln. Also das versteht auch jeder normale Mensch. Ja. Und dann ist klares Signal, 2 Monate ist zu wenig. Und die 1.000 Euro, mit Verlaub gesagt, ist eine Mogelpackung. Ja. Die Politik verkündet 1.000 Euro, die Arbeitgeber bezahlen sollen. Ja. Und wir diskutieren jetzt Betrieb für Betrieb, dass die Arbeitgeber den Beschäftigten diese Entlastung geben. Und die Arbeitgeber erklären, nichts gibt's. Ja. Und das ist, glaube ich, der Punkt, da fühlen sich die Menschen auch verschaukelt, da entsteht auch Wut. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass die Politik handelt. Aber jetzt stehen die 1.000 Euro im Raum und wir als IG Metall fordern die Arbeitgeber auf, sich gegenüber den Beschäftigten zu bekennen und jetzt die Unterstützung zu bezahlen. Mhm.
Brauchen wir da vielleicht auch längerfristig, wenn man eben Krisen betrachtet sieht, das beschäftigt uns jetzt schon eine Weile, brauchen wir auch vielleicht irgendwie Hebel, die dann eben schneller funktionieren? Du hast ja die Energiekostenpauschale ins Spiel gebracht.
Ja, ich meine, wenn die 17 Cent dann da ankommen und dann ist es ja immer noch auf einem hohen Niveau, das muss man ja einfach mal sagen, dann wäre das ja eine direkte Entlastung. Aber unserer Meinung nach reicht das natürlich nicht, weil es nimmt ja den Druck von den Kostenbelastungen in den anderen Bereichen, nimmt es ja nicht runter. Mhm. Das ist schon schwierig. Von daher macht es das ja irgendwie umso schwieriger, dass auf der anderen Seite dann auch noch Angriffe kommen auf das alles, was wir unter Sozialstaat verstehen. Also das ist ja der Hohn, die Leute haben ja sowieso Druck. Und dann irgendwie noch mit neuen Drohungen um die Ecke zu kommen, dass man was kürzt, ist nicht gut.
Nina, du erklärst ja auf deinem Kanal komplexe politische Themen und machst sie verständlich für eine breite Masse. Wenn man sich jetzt die aktuelle Lage anschaut, also Kriege, Energieabhängigkeiten, politische Unsicherheiten, müssen wir uns darauf einstellen, dass hohe Preise jetzt nicht die Ausnahme sind, sondern die neue Realität vielleicht am Ende?
Ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir einfach generell viel Unsicherheit haben. Wir leben in einer globalisierten Welt. Was wir wissen, ist, dass wir oft nichts wissen. Wir wissen nicht, wann wird wieder verhandelt in Islamabad, jetzt zum Iran-Konflikt zum Beispiel. Ganz viele Dinge, wir sind einfach so vernetzt und voneinander abhängig, dass wir nicht wissen, wie es weitergeht. Und so ist leider auch ein Stück die Wahrheit.
Genau, und es ist ja jetzt nicht nur so, dass gerade irgendwie es an der Tankstelle besonders teuer nur ist, Lebensmittel verteuern sich schon seit längerer Zeit doppelt so stark wie die Inflation. Die Mieten sind zuletzt um 4,5% im Vergleich zum Quartal gestiegen. Das bedeutet am Ende natürlich einen Reallohnverlust. Das ist für uns als Gewerkschaft natürlich total bitter nach den Kämpfen, die eben geführt werden müssen. Christiane, kommt da Tarifpolitik am Ende auch an seine Grenzen? Und was können Beschäftigte tun, um da auch darauf einzuwirken?
Wir haben ja immerhin jetzt zum 1.4., also der Gehaltslauf ist ja dann Ende des Monats, aber da gibt's ja 3,1% mehr. Und das ist ja aus der Tarifrunde 24. Von daher, im Moment, die Inflation ist ungefähr bei 2,7%. Das heißt, da haben die Beschäftigten dann erstmal rechnerisch mehr in der Tasche. Aber wir haben ja eben darüber gesprochen, wie schwierig die Situation dann an anderen Stellen ist und mit gestiegenen Mieten und Zusatzkosten. Also von daher, was dann am Ende überbleibt, muss man irgendwie sehen. Und von daher klar, was die Kolleginnen und Kollegen machen, und so war das ja auch in der Tarifrunde, sich da stark zu machen, deutlich zu machen, wir brauchen das. Und das ist das, was Jürgen gesagt hat, jetzt mal zu gucken, was machen wir jetzt eigentlich mit diesen 1.000 Euro. Weil 8.07 Uhr an dem besagten Montag nach diesen Verhandlungen lief das ja über den Ticker. 8.15 Uhr gab es dann die ersten Anrufe bei uns, wo die Leute gesagt haben, wann kriege ich die 1.000 Euro? Ja. Das heißt, das macht halt echt Druck, also auch auf uns als Gewerkschaften, auf die Betriebsräte. Das ist so nach dem Motto, wann kommt's denn? Und dann irgendwie zu erklären, wir haben es eigentlich nicht richtig bestellt, jetzt haben wir es. Rede mit deinem Arbeitgeber und lass uns irgendwie gucken, wie wir das machen. Und ich sag mal, so ein Einmalbetrag, das ist eine Hilfe, aber wir wissen auch, die Kolleginnen und Kollegen brauchen schon nachhaltig mehr in ihren Tabellen. Also wir haben ja unsere Entgelttabellen, Entgelttarifverträge, schon, dass die Leute sagen, ich brauche da halt auch nachhaltig was drin. Aber das gucken wir uns dann gegen Ende des Jahres an, wenn wir in unsere Tarifrunde gehen.
Mhm. Also ich nehme mit, natürlich arbeiten wir daran, aber am Ende ist es auch irgendwo eine politische Frage. Also da kann Ja,
und sagen wir noch vielleicht noch
eigentlich
mal
ist es eine Machtfrage. Ja, entschuldige. Ich
gerne noch mal drauf eingehen.
Schnell formuliert, aber durchgesetzt werden sie nicht am Verhandlungstisch, sondern durchgesetzt werden sie in der Öffentlichkeit und in den Betrieben. Ja.
Und da werden wir wieder dabei, was auch die Beschäftigten vielleicht aktiv tun können, um sich dieser Situation zu ermächtigen vielleicht. Ja.
Okay. Naja, und auch mal die rote Karte vielleicht Richtung Politik zu zeigen, weil was du beschrieben hast, wie komplex und schwierig das gerade alles ist, da finde ich, da gehört es auch zu den Führungsleuten in diesem Land, dass man eher mal sagt, wir kommen da zusammen durch und schaffen da eher nicht neue Unsicherheiten. Das würde ich im Moment erwarte ich von Politik und auch von Arbeitgebern.
Genau. Ihr seid ja immerhin die RepräsentantInnen von rund 2 Millionen Mitglieder. Ihr seid natürlich mit der Politik im Austausch. Euer natürliches Habitat ist vielleicht eher der Betrieb, aber trotzdem, du warst vor kurzem beim Krisengipfel im Bundesfinanzministerium eben genau zu den Energiekostenfragen. Du bist auch ständig mit der Politik im Austausch. Wie würdest du das beurteilen? Welchen Einfluss können wir als Beschäftigte und in dem Sinne dann auch als Gewerkschaft Einfluss auf die Politik nehmen, auch in solchen Fragen jetzt ganz konkret?
Na, ich glaube, die Entlastungsprämie ist ein gutes Beispiel. Christiane und ich, wir waren in dieser Veranstaltung mit dem Finanzminister, als er uns und die Arbeitgeber letztendlich gefragt hat, wie wir dazu stehen. Und beide Seiten haben signalisiert, es ist das falsche Instrument zur jetzigen Zeit. Ja? Und dass es dann trotzdem kommt, zeigt, dass wir gehört werden, weil wir viele Mitglieder haben. Aber zu glauben, dass deswegen Politik das macht, was wir wollen, das ist auch immer deutlicher, dass das nicht der Fall ist. Und deswegen glaube ich, ist es auch so wichtig, dass wir sehr transparent machen, was wir an Möglichkeiten haben, wo aber auch Grenzen sind. Und dass wir am Schluss auch bei politischen Rahmenbedingungen, wir brauchen die Akzeptanz in der Gesellschaft. Wir müssen unsere Leute hinter uns kriegen und müssen die Debatte über die Gesellschaft führen.
Ja. Und alleine, dass wir da mit an dem Tisch sitzen, machen wir, weil wir 2 Millionen im Rücken haben. Genau. Das muss man einfach mal sagen. Da wären wir ernst genommen, aber wie gesagt, dumm gelaufen bei der Inflationsausgleichsprämie, weil das wollten wir nicht, weil das Durcheinander macht genau das, was wir jetzt gerade haben.
Ja, genau. Man sieht in der gesamten Debatte, es wurde auch immer wieder die Frage gestellt, welche Maßnahme nutzt denn jetzt eigentlich wem genau? Und zum Beispiel bei dem Thema Pendlerpauschale, da kam immer wieder die Kritik auf, ja, das entlastet ja nicht die arbeitende Mitte am Ende überwiegend. Aber Nina, wie würdest du das beurteilen? Ist das, was wir gerade erleben, noch eine Preisdebatte oder ist das am Ende eine Frage der sozialen Gerechtigkeit?
Es geht auf jeden Fall, also es geht um soziale Gerechtigkeit. Es wurde ja auch total kritisiert, dass es ja im Prinzip ein Gießkannenprinzip ist. Das wollten
wir auch nicht.
Also es sind ja nicht alle gleich von dieser Krise wie immer betroffen und braucht ein Porsche-Fahrer jetzt die 17 Cent? Kommen die 17 Cent überhaupt an? Die 1000 Euro wissen wir ja gar nicht, ob die ankommen. Natürlich geht es da auch um soziale Gerechtigkeit und wie so oft fallen Menschen mit kleineren oder geringeren und mittleren Einkommen leiden deutlich stärker.
Ja. Unser Vorschlag war, wenn ich das mal sagen darf, dass man schon bei einer bestimmten Einkommensgrenze deckelt und denen dann sozusagen die Soforthilfe gibt. Das könnte es ja theoretisch sogar über Lohnabrechnungen rauskriegen und dass man oben nichts macht. Also es war dezidiert auch von der Wissenschaftlerin, die dort in der Runde war, war das die Forderung, macht etwas für die Unteren und die Mittleren und nicht für die Oberen. Also es war genau, das ist das Ärgerliche, das haben wir dort alles thematisiert.
Aber es war offensichtlich nicht gewollt am Ende.
Ja. Was ich auch so spannend finde, dass es ja eigentlich bei der Ampelkoalition total kritisiert worden ist, auch noch von der Union. Und jetzt haben wir wieder diese 17 Cent. Also da waren es ja nicht 17 Cent, aber es wurde einfach irgendwie, es wurde ja vorab viel kritisiert und es ist trotzdem alles gekommen. Ja, schwierig. Ja.
Die Beschäftigten stemmen also gerade viel und sie stemmen vor allen Dingen auch steigende Sozialabgaben. Also wir sehen das zum Beispiel bei den Krankenkassenbeiträgen. Gleichzeitig nehmen ja Debatten zu, soziale Sicherungen spürbar abzubauen. Eine Idee, die bei uns sehr schlecht ankam, um es jetzt mal jetzt nicht erstmal ironisch zu verpacken, war natürlich die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall abzuschaffen. Eine Riesenerrungenschaft. Für die Metall- und Elektroindustrie und auch einige andere Branchen der IG Metall haben wir das tariflich abgesichert. Aber eben gesetzlich lässt es sich kippen. Da stellt sich mir jetzt die Frage, Jürgen, heißt das, dass Tarifverträge vielleicht, auch wenn man so in die Zukunft blickt, ein gutes Instrument sind, um Sicherheiten zu manifestieren, vielleicht auch im Gegensatz zu Gesetzen, die dann eben mal von der Politik leichter gekippt werden können?
Ja, auf alle Fälle. Wir waren, glaube ich, auch nach dem Krieg gut beraten, als es den gesellschaftlichen Konsens gab, zu sagen, wir regeln alles, was direkt mit Arbeitsbedingungen zu tun hat, regeln die Sozialpartner, die Politik hält sich raus. Wir erleben jetzt, dass Politik nämlich nach Kassenlage versucht, wieder Leistungen anzupassen. Ja? Und es ist, glaube ich, für die Menschen so entwürdigend, ja? Weil sie einerseits, wir bezahlen zum Beispiel für unser Gesundheitssystem alle miteinander ganz viel Geld. Aber es ist nicht das beste System, das weiß auch jeder. Und bevor wir aber eine Debatte führen, wie können wir dieses System optimieren, gibt es eine Debatte, wir kürzen die Leistungen. Ja? Und das ist was überhaupt nicht akzeptabel ist. Ja? Und wir haben so viele Menschen, die leisten unbezahlte Überstunden. Wir haben so viele, die kommen krank ins Büro. Ja? Aber jeder kennt den einen, der mal einen Tag blau macht. Und das ist die Begründung, warum für alle im Endeffekt dann diese Einschränkungen kommen sollen. Ja? Und das ist, glaube ich, was, wo die Menschen schon ein Gefühl haben und sagen, da reden Menschen in der Politik über uns, die mit unserer täglichen Situation sich gar nicht mehr identifizieren können. Und deswegen glaube ich, ist es richtig, dass die Menschen erstens sauer sind, empört sind. Und für uns ist es eine Bestätigung, dass wir die Themen am besten, was geht, über Tarifverträge regeln und selber als Gewerkschaften aufpassen, dass wir nicht so oft nach dem Gesetzgeber rufen. Weil der Gesetzgeber regelt vielleicht mal am Tag A für uns was Positives. Wenn aber die Kassenlage nicht mehr passt, geht es in die andere Richtung. Und das zeigt eigentlich, dass Tarifautonomie, unser Selbstverständnis, genau das Richtige ist.
Christiane, siehst du das auch so, dass also wir quasi im Umkehrschluss jetzt zur sozialen Lage gerade quasi immer mehr ja, uns auch in Tarifauseinandersetzungen den sozialen Themen annehmen müssen? Und das heißt natürlich auch dann über Löhne und Gehälter wieder mehr hinausgehen, was wir ja in den letzten Tarifrunden neben der Beschäftigungssicherung natürlich auch immer im Fokus haben.
Ja, ich finde, das ist schwierig. Wir sagen ab und zu, wir sind nicht der Reparaturbetrieb, wenn im Sozialstaat was nicht läuft, weil das können wir überhaupt nicht kompensieren. Wie sollten wir das machen? Jetzt mal krass, du musst mehr zu deinem Zahnersatz zahlen. Ich meine, was sollen, oder zu deiner Zahnbehandlung, was sollen wir da noch, wir können tariflich im Moment überhaupt nicht so viel fixen, was uns auf der anderen Seite genommen wird. Ganz ehrlich, ich finde, es muss halt ein Ende haben. Es gibt ja wirklich gute Ansätze, weg mit der Zweiklassenmedizin, keine, nicht die Teilung in private und gesetzliche Krankenkasse, mehr Leute, die da einbezahlen. Es gibt ja wirklich ganz schlaue Vorschläge, die man mal auch sich in anderen Ländern abgucken kann. Und da gibt es wirklich Ideen und Konzepte. Und es wird einfach politisch, ist das nicht gewollt, weil man sich damit bestimmten Gruppen nicht anlegen will. Also da gibt es ja wirklich genug Lösungen. Und wir haben das damals, vielleicht noch mal kurz einen Rückblick, 96 hat man ja schon mal versucht, uns die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall zu nehmen. Das ist eine echte Errungenschaft der IG Metall. 1956 erkämpft, 16-wöchiger Streik oben in Kiel. Wir feiern das im nächsten Jahr mit 70 Jahre. Da ist ein Jubiläum, ja. Das war ein Streik damals der Werftenarbeiter. Das heißt, wir haben das wirklich richtig gut ja durchgesetzt. 96 wollte man uns das nehmen, das war unter Kohl. Und dann haben unsere Jungs und Mädels haben mal eben Autobahnen blockiert. Und da sage ich auch mal, das würden wir jetzt wieder machen. Wir lassen uns das nicht nehmen. Das ist ein echtes Symbol, das ist eine super Errungenschaft von uns. Und danach haben wir es ja in den Tarifverträgen abgesichert. So, von daher haben wir das bei uns safe, aber wir denken ja solidarisch und denken insgesamt. Und Jürgen hat es gesagt, 45% der Leute gehen krank zur Arbeit. Und wir sagen, ja, wenn wir da ein Thema haben, dann lass uns in den Betrieben gucken, was können wir machen, wie können wir die Bedingungen verändern mit unserer Mitbestimmung. Die Leute gucken ja dahin. Und wir schauen hin und gucken, können wir dann was an den Bedingungen regeln? Gibt es vielleicht eine schlechte Führung? Ja, und wenn es mal Ausnahmen gibt, ich meine, da kriegen die Leute in den Teams sowieso den Druck, sage ich mal. Aber dann vielleicht da mal ein anderes Licht drauf zu werfen, anstatt generell zu sagen, für alle, wir hauen jetzt mal da den einen Tag. Und da geht es ja darum, dass du bei Krankheit keine Entgeltvorzahlung bekommst. Das wäre ja die Veränderung. Und das ist für uns nicht akzeptabel, sondern wir haben deswegen aufgerufen und haben gesagt, lass uns in den Betrieben das Thema Gesundheit sehr ernst angehen, weil uns das auch beunruhigt, dass die Krankenzahlen nach oben gehen. Das ist uns ja nicht egal als IG Metall. Zu dem das Thema, ist ja wichtig, ja, genau. Ja, dass wir das wieder in den Griff kriegen.
Ja, zu dem Thema kommen wir auf jeden Fall auch nochmal zurück. Nina, unter anderem auch wegen der hohen Inflation, von der wir jetzt schon viel gesprochen haben, und auch der Energiekrise, plant ja die Bundesregierung gerade eine Sozialreform. Also wir sprechen hier viele Themen an. Manches kommt aus der Wirtschaft, manches aus der Politik. Aber es gibt eben jetzt auch einen konkreten Plan, was alles umgesetzt werden soll. Und da ist ganz viel die Rede von Modernisierung oder Effizienz. Wenn man sich jetzt das Gesamtpaket der Bundesregierung anguckt, so in dem Hinblick, in welche Richtung entwickelt sich denn der Sozialstaat aus deiner Sicht?
Naja, der Sozialstaat wird ja sehr kritisch mittlerweile diskutiert und auch irgendwie auch immer runtergemacht. Es geht auch ganz viel oder ging ganz viel ums Bürgergeld. Das ist ja jetzt abgeschafft worden. Faktisch kann man ja einen Mindestsatz an Geld für Menschen gar nicht abschaffen. Das ist in der Verfassung verankert. Jetzt wurde es einfach umgenannt, ehrlich gesagt, ab 1. Juli. Was ich halt spannend finde, eigentlich ist der Sozialstaat auch dafür da, der Gesellschaft Stabilität zu geben und ehrlich gesagt auch der Wirtschaft, weil wenn dann nicht sofort die Kaufkraft wegfällt, also wenn Leute einfach sozial abgesichert werden, das stabilisiert das auch die Wirtschaft, das fällt immer total hinten weg. Und das ist hier jetzt nicht irgendwie parteipolitisch von mir, sondern es ist ja empirisch belegt, dass es so ist.
Und vielleicht kann man ja auch noch mal sagen, ich meine, der Sozialstaat wird ja von den Beschäftigten finanziert. Also wir zahlen da ja ein, das ist ja kein Almosen, sondern das ist ja etwas, was eine Solidargemeinschaft ist. Die Idee ist einfach, dass wenn Menschen in schwierige Situationen kommen, dass der Sozialstaat für sie da ist. Aber viele Menschen haben ja in ihrem Leben in bestimmten Phasen da einfach viel einbezahlt. Also obwohl das Thema Kranke ist, Arbeitslosenversicherung oder halt Rentenversicherung. Von daher ist das ja ein sehr schlaues System, was damals sich der Arle Bismarck mal überlegt hat. Also muss man ja mal einfach sagen, das ist ja schon etwas, was uns ganz lang getragen hat. Und viele sagen, gerade in den Umbrüchen und in den Herausforderungen, die wir gerade haben, ist es genau wichtig, dass wir so einen sozialen Staat haben, weil der das einigermaßen zusammenhält. Und das finde ich nach wie vor eine charmante Konzeption.
Ja, vor allem auch in polarisierten oder? Zeiten, in denen wir leben, genau. Ehrlich gesagt.
Ja. Und ich glaube, es ist eben auch als Gewerkschaft immer wieder wichtig, sich genau das bewusst zu machen, dass ja die Beschäftigte, ne, das fußt eben auf der Arbeit dieser Beschäftigten und das sind keine Almosen. Und das ist auch, glaube ich, fürs Selbstgefühl immer mal wieder wichtig, dass man merkt, ja, nee, ich kann mich da einmischen.
Ja. Ja. Und unsere Leute merken aber trotzdem, dass die Qualität deutlich verbesserungswürdig ist. Mhm. Ja. Wenn jemand, der in der gesetzlichen Versicherung ist, Monate auf einen Facharzttermin warten muss und wenn er sich einfach mal in der Hotline als Privatversicherer einklickt, merkt, dass es innerhalb von Tagen geht, dann wird deutlich, dass da im System was falsch ist. Mhm. Ja? Und deswegen ist, glaube ich, unsere Forderung, die richtige zu sagen, wir wollen eine Bürgerversicherung. Es sollte, gerade bei der Krankenversicherung ist es logisch, aus meiner Sicht. Ja? Es gibt nur eine Medizin. Mhm. Ja? Und dann ist es überhaupt nicht zu erklären, warum es unterschiedliche Systeme der Finanzierung gibt. Ja. Mhm. Und deswegen, glaube ich, ist da der richtige Weg zu sagen, alle in eine Kasse. Ja. Man kann, glaube ich, auch mit den Gewerkschaften diskutieren. Muss es über 90 verschiedene Kassensysteme geben? Auch da würde ich inzwischen offen sagen, lass uns das reduzieren. Auch die Zeiten sind vorbei. Auch das kann man deutlich schlanker machen. Mhm. Ja. Und besser für die Beschäftigten.
Wir stellen trotzdem fest, muss man sagen, also ich glaube, dass also die Menschen in Umfragen sagen sogar, ich würde sogar mehr einbezahlen, wenn er noch besser funktionieren würde. Also die Menschen kennen schon den Wert. Aber wir müssen einfach sagen, es gibt schon auch Kritik, weil die Leute hören ja nicht bei Rente, Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung auf, sondern für sie gehört auch finanzierbare Mieten, ein Kita-Platz, das gehört für die schon auch mit dazu. Und ich würde sagen, es gibt schon Themen, da ist auf jeden Fall Luft nach oben. Ich sage mal, dass das tägliche Leben besser funktioniert, Behördengänge einfacher zu werden, dass der öffentliche Nahverkehr funktioniert. Also das sind ja so Dinge, deswegen, sonst ist das so nur reduziert auf diese Leistung, sondern ich glaube, es geht so, funktioniert das Ganze. Und da gibt es aber, wie gesagt, gute Ideen. Und das fände ich viel cooler, sich dieser Ideen mal anzunehmen, das anzuschauen, umzusetzen, damit das Leben für die Menschen in diesem Land, die ja wirklich gerade auch Sorgen haben, damit es an einigen Stellen einfach besser funktioniert.
Darf ich auch ganz kurz was dazu sagen, weil ich habe eine andere Brille drauf. Also nein, ich bin bei dir, aber ich will damit sagen, ich glaube, ein ganz großes Problem bei dieser Debatte ist trotzdem auch Desinformation.
Ja.
Also dass da einfach ganz viel nicht stimmt. Wir haben keinen Sozialstaat, der total ausufernd ist. Wir sind im Mittelfeld. Und ich glaube, das ist so ein Riesenproblem, diese was Leute denken, wer was bekommt. Und es ist so eine Neiddebatte. Ja. Und es ist überhaupt nicht mehr
so gesteuert wird
und gar nicht mehr auf Fakten. Und das ist, glaube ich, auch ein Riesenproblem einfach. Ach, ja.
Genau, also es gibt so ein Framing gerade, was sehr stark stattfindet um dieses Thema Sozialstaat. Genau.
Ja. Und die Reichen bleiben außen vor?
Lasst uns doch mal gerne zu einem Thema kommen, was unseren Beschäftigten wirklich auch sehr wichtig ist. Und das ist egal, ob jung oder alt, nämlich die Rentendebatte. Genau, es geht ja immer wieder darum, dass die Beschäftigten länger arbeiten sollen und das Renteneintritt nach hinten verschoben werden soll. Ein Kollege hat uns dazu geschrieben, 51 Arbeitsjahre, davon fast 5 Jahrzehnte in Schichtarbeit, das ist eine enorme körperliche und gesundheitliche Belastung. Andere haben uns dazu geschrieben, die PolitikerInnen sollen sich doch mal jeden Tag selbst ans Band stellen. Das ist auch die Realität, die ihr kennt. Genau, Jürgen, wie realistisch sind diese Forderungen aus deiner Sicht von der Politik? Und was wird in dieser Debatte vielleicht auch über die Realität aus der Industrie ausgeblendet?
Nee, ich glaube, es wird völlig ausgeblendet, wie die wirklichen Verhältnisse in den Unternehmen sind. Ich war vor zig Jahren mit Markus Söder damals in der großen Gießerei in Bayern, wo Markus dann auch erklärt hat, Markus Söder, ja, diesen Job kann man natürlich nicht bis zur Rente machen. Und dann war die Frage der Leute, sagen Sie das jetzt auch nach außen? Nö. Ja, aber das ist genau der Punkt. Und das erleben wir ganz oft in der Politik, dass wenn es sagt, ja, natürlich kann der nicht aufs Dach steigen. Ja, natürlich kann der nicht in der Gießerei arbeiten. Natürlich ist man irgendwann nach 30, 40 Jahren Nachtschicht auch wirklich körperlich aufgearbeitet. Ja, da sagt jeder, ja. Aber trotzdem, ja, und das ist das, wo die Menschen so, dann glaube ich, auch Wut entsteht, ja, weil man unterstellt immer, dass man den einzelnen Blick hat und dann kommen aber die Reaktionen, dann kommen die Gesetzesvorschläge, dann kommen die Ideen und dann erklären Leute, die sich da gar nicht in diese Wirklichkeit reinversetzen können, ja, eigentlich müssen wir doch bis 70 jetzt mindestens arbeiten, ja. Und das ist, finde ich, was, wo, das hat was mit Respekt gegenüber den Menschen zu tun, ja. Und in unserem System ist es übrigens so, es darf eigentlich auch jeder länger arbeiten, ja?
Ja?
Ich erlebe ja oft das Gegenteil im Betrieb. Wir diskutieren, dass die Menschen länger arbeiten sollen und die Arbeitgeber machen Betrieb für Betrieb Regelungen, dass die Menschen früher aus den Betrieben rausgehen, weil sie Arbeit verlagern. Das passt überhaupt auch nicht zusammen. Ja? Die Menschen gehen früher raus, weil keine Arbeit mehr da ist, weil die Unternehmen verlagern und die Politik diskutiert, ihr müsst eigentlich länger arbeiten. Ja? Aus meiner Sicht eine Diskussion, die verlogen ist, weil auch da diskutiert man über das Geld, ja, und versucht dann die Leistungen anzupassen, wie es dann passt. Und das ist, glaube ich, auch nicht die Lösung nach vorne.
Ganz genau. Und quasi parallel haben wir ja nicht nur den Punkt, ja, die Leute sollen länger arbeiten, sondern sie sollen auch flexibler arbeiten, mehr Vollzeit und ja, am Ende sowieso alles komplett flexibel.
Ja, und das dabei, wo einige im Moment nicht genug Arbeit haben, in Kurzarbeit sind oder wir dort insgesamt Arbeitszeit absenken mussten, weil nicht genug Aufträge da waren. Und die fühlen sich gerade wirklich verschaukelt, wenn es da mal heißt, sie sollen am Tag bitte länger mehrere Stunden arbeiten, mehr Stunden arbeiten, würden gerne. Und ist aber einfach nicht genug Arbeit da. Also deswegen, es kommt sehr zu Unzeit. Es ist eine echt ungünstige Debatte, schlechte Stimmung.
Ja, sie ist ungünstig, sie ist aber auch ungünstig, weil es natürlich den Leuten wirklich tatsächlich auch Angst macht, auch diese Themen
von Flexibilisierung. Naja, und wenn man von der Basisrente redet, also sorry, ich meine, da halten sich die Leute im nächsten Schritt wieder die Tasche zu. Das war einfach echt sehr ungünstig, weil wir sind gerade in einer Debatte, wo wir ja überlegen, wie geht das irgendwie alles weiter. Da ist das nicht gut, wenn man dann irgendwie sagt, die gesetzliche Rente, von der für die, das ist ja für die meisten die einzige Geldquelle im Alter, für die sie übrigens auch eingezahlt haben, mehr kriegen sie ja sonst nicht. Und dann einfach zu sagen, das ist so ein Rumpf, so eine Basis. Ich meine, da kriegen, was soll das? Das verunsichert ja auch wieder nur.
Und das ist auch weltfremd.
Ja.
Das ist einfach realitätsfern.
Ja.
Genau, von oben ist realitätsfern. An der Basis bleibt die Angst einfach bestehen. Uns haben geschrieben, viele haben sogar Angst, krank zu werden, dass sie sich das schlichtweg nicht mehr leisten können, krank zu werden wegen dieser Anforderung. Die IG Metall fordert deshalb auch im Rahmen der Gesundheitsoffensive, der Initiative für Arbeit und Aufschwung, Arbeit so zu gestalten, dass sie gesundheitsgerecht bleibt, auch langfristig. Christiane, welche Auswirkungen hätten denn längere Arbeitszeiten für die Gesundheit und auch für die Vereinbarkeit langfristig?
Ja, also müssen wir ein bisschen, also reden wir mal über die Forderung, die aus der Politik kommt, alle müssten länger arbeiten. Wir meinen jetzt das nicht mit der Rente, sondern sagen wir jetzt mal einfach die Arbeitszeit auszudehnen, eine Stunde mehr für alle. So, da müssen wir einfach mal sagen, wir haben ein Arbeitszeitgesetz und wir haben bestimmte Themen, die arbeitsmedizinisch nachgewiesen sind. Das Ganze ist kein Wolkenkuckucksheim. Jetzt bleibe ich mal ganz, ganz stark erstmal auf der betrieblichen Ebene. Es macht in vielen Tätigkeiten einfach Sinn, dass die Arbeit nach einer bestimmten Stundenzahl körperlicher Belastung endet. So, jetzt habe ich andere Bereiche, da bin ich sehr flexibel. Homeoffice, Leute, die auch im Vertrieb arbeiten. Da haben wir alleine im Siemens-Konzern über 100 flexible Arbeitszeitregelungen. Will ich sowieso mal sagen, da gucken die Leute irgendwie, wie das geht. Wir müssen uns dafür einsetzen, das machen auch unsere Betriebsräte, dass die Leute irgendwann auch mal sagen können, jetzt hat es ja ein Ende und ich kann auch mal meine Mehrstunden irgendwie ausgleichen. Also da will ich sagen, ich sehe eigentlich gar nicht richtig den Bedarf für eine solche Debatte, weil wir auch sogar auch in der Produktion, wir haben Werke, da atmet die Produktion und die Arbeitszeit mit der Nachfrage oder mit den Aufträgen. Also die Leute sind super flexibel. Das bringt übrigens unseren Betriebsräten zum Teil auch eine Menge Ärger, wenn die da Flexischichten vereinbaren und du kurzfristig abgemeldet wirst, gefragt wirst, ob du am Wochenende arbeitest. So, was hätte das, deklinieren wir das mal durch oder gehen wir das mal weiter durch. Wenn sich das wirklich durchsetzen würde, dass wir eine tägliche Arbeitszeitverlängerung hätten, dann würde, also behaupte ich, und das ist auch übrigens belegt, dann würde das wieder dazu führen, dass Männer länger arbeiten würden, Frauen kürzer arbeiten würden, weil irgendjemand diese Sorgearbeit übernehmen muss. Also das heißt, es wird wieder zu so einem Auseinanderführen von Arbeitszeitverhalten von Männern und Frauen. Also das hätte unserer Meinung nach echt negative Auswirkungen gesundheitlich, gesellschaftlich, fürs Ehrenamt. Und wir sind der Meinung, dass die Menschen genug unflexibel auch arbeiten und auch bereit sind, eine Schippe draufzulegen, wenn es drauf ankommt. Das macht jeder. Sorry. Wenn der Chef, die Chefin kommt und sagt, hier, wir haben Not an Mann, an Frau, dann klotzen die Leute doch auch ran. Und ich habe ja gesagt, die Praxis ist im Moment in Teilen einfach eine andere, dass gerade nicht in einigen Unternehmen nicht genug Arbeit da ist. So, und wir sind nicht vernagelt, aber wir sind dagegen, dass da jetzt einfach komisch ausgedehnt werden soll, weil es, glaube ich, genug Gründe gibt für das, wie es gerade ist. Und dass es ja auch funktioniert.
Mhm. Und was wären die Konsequenzen, wenn es so durchgezogen werden würde, wie es geplant ist?
Naja, habe ich ja gesagt, in einigen Bereichen hätte das gesundheitliche Auswirkungen. da ist es einfach wichtig, dass das eine Grenze hat. Und es hätte einfach gesellschaftliche Auswirkungen, weil unserer Einschätzung nach das wieder auseinandergehen würde, wie wer wie lange und wie flexibel arbeiten kann.
Und in den Betrieben, wo wir was produzieren, heißt eine Ausweitung der Arbeitszeit ohne mehr Aufträge, dass wir Beschäftigung reduzieren.
Ja, stimmt.
Muss klar sein.
Stimmt.
Ja. Und das ist genau das, was wir momentan alle brauchen können. Ja.
Aber ich finde, das Ganze an dieser Debatte ist, es ist so eine Fingerzeigdebatte. Ihr seid faul, genau. Macht mal mehr, seid mal weniger krank. Ja. Aber das blendet ja so viele Realitäten aus, wie dass man Energieabhängigkeiten geschaffen hat. Es ist ja mit der Wirtschaft vor dem Iran-Krieg eigentlich ein bisschen bergauf gegangen. Ist jetzt alles wieder für den Arsch sozusagen. Ja. Also es ist so, das finde ich irgendwie so schwierig, dass es so wenig thematisiert wird, dass man so abhängig einfach in dieser globalisierten Welt ist und das nicht einfach ist, ach, ihr seid faul, arbeitet mehr und dann ist alles gut. Das ist halt nicht die Realität.
Ja. Die Debatten, die wir angesprochen haben, die konzentrieren sich sehr stark auf die Einsparungen bei Leistungen. Ganz aktuell hat ja jetzt Bundeskanzler Merz auch, der gerne die Renten kürzen möchte, dazu gesagt, dass die gesetzliche Rente künftig auch nur noch eine Basisabsicherung sein kann.
Hast du auch die hat schon prompt, schon reagiert. Ich bin schon beschwert.
Genau, wir sind da auch bereit, irgendwie in Konfrontation zu gehen. Gleichzeitig kann man argumentieren, gibt es ja auch extreme Einnahmeverluste. Also es gibt auch Stellen, wo der Staat ganz klar Einnahmequellen liegen lässt. Jürgen, hast du vielleicht ein paar Vorschläge an den Staat, wo man sonst noch gut was reinholen könnte?
Ich glaube, das ist ja immer wieder ein Punkt, wo wir die Gewerkschaften, aber ganz viele gesellschaftliche Gruppen auch Vorschläge machen, ja, und deutlich machen. Allein wenn wir vernünftig die Menschen nach Tarif bezahlen würden, ja, hätten wir viel mehr Geld in den Sozialkassen. Wir sind eins der reichsten Länder und haben den größten Anteil von Menschen, die im Niedriglohnbereich arbeiten, die engagiert arbeiten. Und das Geld reicht zum Leben nicht. Da vernünftige Löhne nach Tarif hätten wir in den Sozialsystemen deutlich mehr Einnahmen, auch übrigens mehr Steuereinnahmen. Ja, also da lässt sich einiges machen. Und ich glaube, welche Debatte wir auch mal wieder mutig führen müssen, dass in diesem Land Jahr für Jahr die Reichen reicher werden. Und das ist keine Sozialneiddebatte. Ja, dafür wehre ich mich auch gegen diesen Begriff. Aber wir müssen auch deutlich machen, dass breite Schultern auch letztendlich mehr tragen können. Und natürlich geht's doch auch darum, dass wir jetzt, wenn jetzt ganze Generationen vererben, dass wir auch diese Debatte führen müssen. Es geht nicht um das Haus von unseren Beschäftigten, aber es werden riesige Vermögen vererbt. Ja? Und da ist im Endeffekt die Steuerbeteiligung fast gleich null, weil das alles optimiert wird. Und das ist, glaube ich, auch was die Menschen spüren, dass wir bei den normalen Leuten die Debatte führen. Und dass es eine kleine Gruppe von Leuten gibt, auch in diesem Land, die einen ganzen großen Reichtum haben, die sich momentan ganz ruhig verhalten. Ja? Und makabrerweise treffen wir inzwischen Millionäre, die zu uns sagen, wir würden gern freiwillig mehr Steuern zahlen. Genau. Das ist doch zynisch ohne Ende.
Ja, ja. Die machen dann Stiftung oder so ein Zeug, aber sagen, gerne.
Und wie weit sind wir in diesem Land verkommen, dass reiche Menschen es von sich aus anbieten? Ja?
Also es gibt Spielraum. Ja.
Selbst unter Kohl, der damals jetzt wahrlich ja kein Revolutionär war, war der Spitzensteuersatz deutlich höher, als er heute ist. Und deswegen sind die trotzdem nicht alle aus dem Land geflüchtet. Ja?
Nochmals zurück zu etwas, was uns eine Beschäftigte geschrieben hat. Sie hat geschrieben, was aktuell als Reform verkauft wird, das fühlt sich für uns wie ein Abbau an. Das haben wir jetzt hier auch schon öfter angesprochen. Was müsste sich denn, Christiane, konkret ändern, damit sich Reform wieder als fair, also oder wie fair anfühlen?
Ich möchte mal ein paar Beispiele nennen, wo es ja trotzdem positive Reformen gegeben hat. Mindestlohn zum Beispiel. Also das ist, ich will jetzt nicht Leben des Brian machen, wo die dann ja alle zusammensitzen und fragen, was haben uns die Römer jetzt wirklich gebracht? Und dann sage ich, die haben eigentlich eine total coole Regierung. Aber ich sage mal, es hat ja schon sozialen Fortschritt auch gegeben, muss man mal sagen. Also Mindestlohn war definitiv was, weil es hat wirklich Leute aus Armutsfallen zumindest etwas rausgeholt. Aber trotzdem wissen wir natürlich alle, dass ich auch damit in Altersarmut reingehen werde. Also da hat es schon Weiterentwicklung gegeben. Wir haben jetzt ein Tariftreuegesetz, was leider ziemlich viele Löcher hat. Aber trotzdem ist damit erstmal anerkannt, dass wenn der Staat oder eine Kommune, also das heißt eine Stadt oder ein Land, Aufträge vergibt, dass es dann bitte an Unternehmen zu erfolgen hat, die tarifgebunden sind. Weil dann hättest du auch wirklich mehr Einnahmen. Und das ist ja total korrekt, wenn du Steuergelder ausgibst durch öffentliche Aufträge, dass du das bitte an die gibst, die ordentlich bezahlen. Und damit hätte man natürlich auch, könntest du auf der Einnahmeseite, könntest du sehr gut was machen. Und andersrum, genau was Jürgen gesagt hat, da nochmal zu gucken, was ist eigentlich mit unserer Steuerpolitik. Und da wären wir schon dafür, dass wir stärker untere und mittlere Einkommen entlasten. Aber da musst du das halt irgendwo hernehmen, um das auszugleichen. Und da müsstest du wirklich wieder was bei diesem Spitzensteuersatz machen, den erhöhen, dass da wieder mehr Leute mehr Steuern bezahlen. Wenn du das vorschlägst, dann packen schon wieder alle möglichen ihre Koffer und sagen, dann verlasse ich dieses Land. Also wir müssten diese Dinge einfach mal etwas, finde ich, entspannter diskutieren. Man könnte ja vielleicht auch bestimmte Dinge für ein paar Jahre mal vereinbaren, damit man irgendwie aus dieser Misere rauskommt. Wir haben gerade einfach ein Problem. Aber da habe ich ja darauf verwiesen, es gibt schlaue Ideen, wie man auch einen Sozialstaat effizienter und kostengünstiger machen kann. Also da liegt ja was auf dem Tisch. Das muss jetzt halt mal umgesetzt werden auch.
Und allein, dass unsere Beschäftigten teilweise den Spitzensteuersatz bezahlen, also unsere Beschäftigten, für die wir Tarifverträge abschließen, ja, zeigt ja, dass da irgendwo ein Fehler im System ist.
Und
ja?
Wir natürlich auch gute Tarife haben.
Ja, wir haben gute Tarife, aber wir schließen jetzt nicht Tarife für Millionäre und für Geschäftsführer und so ab. Ja? Ja. Also es gibt schon noch, über unseren Beschäftigten gibt es schon noch Leute, die noch mehr verdienen. Mhm. Ja? Aber den Spitzensteuersatz, die bezahlen bereits die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie. Und da ist der Widerspruch. Das kann nicht sein.
Ja, absolut. Nina, du sprichst, also das ist ein Gefühl von Fairness. Also ne, es gibt Wege, wie sich Reformen wieder fair anfühlen können. Du sprichst auf deinem Kanal auch darüber, dass eben politische und wirtschaftliche Unsicherheiten zu einer gesellschaftlichen Spaltung führen. Das ist halt eine Konsequenz, wenn wir jetzt auch nochmal über Konsequenzen sprechen, die irgendwie gesamtgesellschaftlich wirken. Was passiert denn mit dem gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt aktuell und warum sind gerade solche Phasen, ja so politisch unsichere Phasen, so polarisierend für die Gesellschaft?
Also ich glaube, es gibt natürlich mehrere Faktoren, warum unsere Gesellschaft gerade so polarisiert ist. Aber gerade diese Bürgergelddebatte hat ja auch gezeigt, dass es immer so nach unten treten und es ist wahnsinnig giftig und schlecht und eigentlich sollte man viel mehr den Zusammenhalt stärken und die auch wirklich auch zusammenhalten, auch mit Menschen, die in schwierige Lagen kommen. Und das passiert halt gar nicht mehr.
Mhm. Ich gebe ja zu, wir haben sehr viel über Krisen gesprochen, über Unsicherheiten. Welche Erfahrungen, Erlebnisse in eurer Arbeit konkret geben euch denn so Hoffnung, Zuversicht, dass wir da doch irgendwie alle zusammenrücken und dass sich das positiv entwickelt? So, Jürgen, fang doch gerne mal an.
Ja, ich glaube, dass die Menschen in den Betrieben wieder merken, dass Gewerkschaften eine Selbsthilfeorganisation sind, dass wir selber für unsere Rechte eintreten. Und wir hatten vor Monaten bei der MAN in Salzgitter in München eine Debatte, dass Produktion ins Ausland verlagert werden sollte, die Zukunftstechnologie, und wo die Leute klar formuliert haben, wir stehen zusammen und wir gehen auch in den Widerstand, wenn es sein muss. Wir wollen Perspektiven für unsere Standorte. Und das ist, glaube ich, was uns wieder die Stärke gibt. Das ist diese Nähe, die Christiane deutlich macht, dass unsere Betriebsräte so erfolgreich sind, dass dort, wo wir Konflikte haben, wenn wir zusammenstehen, wir können nicht immer alles gewinnen. Wir verlieren aber auch nie alles. Wir erreichen eigentlich unheimlich viel auf der betrieblichen Ebene. Und das ist, glaube ich, was, wo wir alle unsere Kraft rausziehen. Ja, nicht aus den Gesprächen mit der Politik oder auch nicht aus den Gesprächen mit großen Verbänden. Ich glaube, die Kraft ziehen wir aus diesen ganzen Konflikten und den Erfolgen auf der betrieblichen Ebene, weil da ist Gewerkschaftsarbeit auch spürbar.
Ja, ich teile das total. Da geht einem das Herz auf. Also wenn du auf einer Betriebsversammlung stehst oder einen Rundgang irgendwie machst und du einfach merkst, wie sehr die Menschen hinter dem stehen, was dort der Betriebsrat gemeinsam mit IG Metall erkämpft hat, das ist einfach total schön und es ist ein total kräftiges Moment. Verdammt nochmal, lasst uns doch irgendwie mal aufhören, diesen Standort so schlecht zu reden. Wir müssen was an den Rahmenbedingungen machen, Energiekosten, klar, Bürokratieabbau, gerne. Aber tut mir einen Gefallen, macht da den Job und beschimpft nicht die Beschäftigten.
Nina, was möchtest du noch?
Mein ganz aktuelles Beispiel ist natürlich die Wahl in Ungarn, die mir Hoffnung gibt. Das ist auch was, Christiane, was du gesagt hast, was die Politik sich abschauen soll, nämlich, dass man nah am Problem ist. Und da war es ja so, dass Orban einfach immer über Migration, politische Kulturkämpfe weitergeredet hat. Und sein Gegenkandidat hat versucht, eben auf die Probleme der Menschen einzugehen und hat es geschafft, dass Orban abgewählt worden ist. Und ja, daraus schöpfe ich Hoffnung, dass man was machen kann.
Das sind schöne Abschlussworte. Das war unser Talk, weil du zählst. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Gästen. Ich fand super spannend. Danke, dass ihr dabei wart. In der nächsten Folge von Weil du zählst wird es um den Industriestandort Deutschland gehen mit Christiane, Jürgen und meinem Kollegen Christoph. Beteiligt euch nochmal in den Kommentaren, schreibt eure Fragen, eure Themen rein. Wir nehmen das gerne mit in unsere kommenden Folgen. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart.